Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 1 mit dem Treffpunkt und der geht heute auf grosse Fahrt. Also, Leine los, Anker rauf und ab aufs Meer. In den nächsten 2 Stunden machen wir das, aber nicht mit einem Kreuzfahrtschiff, sondern mit einem Frachtschiff, mit Frachtschiff von der Schweizer Hochseeflotte. Und auf dieser Fahrt über die Weltmeer treffen wir zum Beispiel einen Kapitän, der schon eine Fata Morgana auf einer Eisscholle gesehen hat. Oder wir reden mit einem ehemaligen Maschinist, der in der Südsee leuchtende Algen in einer Vollmondnacht bewundert hat. Und darum senden wir heute aus einem kleinen, schmucken Schiffsmuseum von Bern, wo wir natürlich auch im Verlauf der nächsten 2 Stunden anschauen. Und jetzt als erstes sind wir per Satellitentelefon mit einem Schweizer Containerschiff verbunden, das jetzt in Shanghai vor Anker liegt und auf seine Ladung wartet. Es geht um die Schweizer Hochseeflotte und um Schweizer Seeleute. Der Treffpunkt heute schaukelt und gurgelt, rollt und stampft, aber macht garantiert nicht seekrank.
Sil krienta batande, mama ningen kastrofan ba. O dudu nova nova, o yak malgin jashetia. Sil krienta batande, mama ningen kastrofan ba. Num piknik na salamansa, no jara tresta monanarea. No brinca, no canta, no dança. Na bino tatansar, no faze gente chorar. Num piknik na sala mansa, nos aratres tamo lá na areia. Não brinca, não canta, não dança. Na vida não tá dançar, não fazer gente chorar. Escoladeira catarita, marca crepa não cantar. Se não no catamenta, pra mão ninguém cava chatear. Escoladeira catarita, marca crepa não cantar. Se não no catamenta, pra mão ninguém cava chatear. Num piknik na sala mansa, nos aratres tavam lá na areia. Não brinca, não canta, não dança. Na vida não tá dançar, não fazer gente chorar. Num piknik na sala mansa, nos aratres tavam lá na areia. Não brinca, não canta, não dança. Na vida não tá dançar, não fazer gente chorar. Se ele crier tava candê, pra mão ninguém castrofan vá. O Dudu noba noba, o yak malguém já chatear. Se ele crier tava candê, pra mão ninguém castrofan vá. Num piknik na sala mansa, mas era três tava lá na areia. Não brinca, não canta, não dança. Na vida não tá dançando, fazer gente chorar. Num piknik na sala mansa, nós era três tavam lá na areia. Não brinca, não canta, não dança. Na vida não tá dançar, não fazer gente chorar. Escoladeira que te irritar, mal que crepa não cantar. Se não no canta mental, pra mão ninguém que vai chatear. Escoladeira que te irritar, mal que crepa não cantar. Se não no catamenta, pra mão ninguém que vai chatear. Num piknik na sala mansa, nos aratres tamo lá na areia. Não brinca, não canta, não dança. Na vida não tá dançar, não fazer gente chorar. Num piknik na sala mansa, nos aratres tamo lá na areia. Não brinca, não canta, não dança. Na vida não tá dançar, não fazer gente chorar.
Treffpunkt auf DRS1, Freitagvormittag, der Treffpunkt auf grosser Fahrt heute. Am Mikrofon Leichtmatrose Tommy Scherer. Unser Planet ist ja ein Wasserplanet, das wissen wir. 2/3 von der Oberfläche sind von Ozean, von Meer bedeckt und nur gerade 1/3 von der Erdoberfläche wird von unseren Landratten bewohnt. Und ohne Frachtschiff, die zwischen den verschiedenen Erdteilen, Auto, Öl, Getreide, Holz, Erz und einen Haufen anderes transportiert, wäre der Welthandel gar nicht möglich. Es sind über 90% von allen Gütern, die per Schiff hin und her verfrachtet werden. Mit Containerschiff, Öltanker, Kabellecker, Fischereischiff und. Auch das Binnenland Schweiz hat eine Hochseeflotte. Es sind 35 Schiffe unterwegs auf der Weltmeer. Eins davon ist Zils. Das ist ein Containerschiff, das jetzt gerade in Shanghai vor Anker liegt. Und ich bin mit dem Mario Richner verbunden per Satellitentelefon. Er ist dort auf der Zils, dritter Maschinenoffizier, und nimmt sich jetzt für uns ein paar Minuten Zeit. Hallo, guten Morgen, Herr Richner.
Ja, grüezi Radio DRS, grüezi Schweiz. Ja, da ist Zils vor der Küste von China. Am Hafen von, am Ankerplatz von Shanghai.
Herr Richner, was sehen Sie gerade jetzt? Bei Ihnen ist es 3 am Nachmittag, wenn Sie jetzt aus dem Fenster raus schauen. Was für Wetter haben wir? Was für andere Schiffe sind rundherum?
Ich bin am Tag um 10.03 Uhr. Und ich sitze im Kapitän im Büro innen. Er hat mich hier reingelassen. Und wenn ich hinten raus schaue, bis im Fenster, dann sehe ich vor mir eine Wand Container. Und zwischen den Containerecken und dem Fensterrahmen das Meer, es ist kühl, aber ruhig, und dort hinten wartet andere Schiffe, es sind Erzfrachter und andere Container.
Ich stehe da im Maritime Tower in Bern und nicht wie üblich im Studio, und da ist ein kleines Schmucksschifffahrtsmuseum eingerichtet. Das schauen wir später dann noch. Ich weiss, dass Sie da auch schon gewesen sind und stehen tatsächlich vor einer Fotowand, wo ich Ihr Schiff, wo Sie jetzt drauf sind, sehe, das Containerschiff Zils. Und wenn ich zähle, an Deck sehe ich 1, 2, 3, 4 bis zu 5 Container, die da übereinander aufgetürmt werden, wenn es beladen wird, Zils. Was habt ihr jetzt für eine Ladung, die ihr jetzt dann aufnehmt?
Jetzt ist es nicht so, wir sind nicht voll. Wir gehen jetzt eigentlich auf Shanghai hier laden. Vielleicht ein Drittel von unserer Vollkapazität, die wir an Bord haben. Wir kommen von Malaysia, bringen von dort etwas. Wir haben verschiedene Container, wir haben Kühlcontainer, wir haben Tankcontainer. Dann sollten wir scheinbar, wie mir der erste Offizier, der Ladeoffizier gesagt hat, sollten wir DG laden, also Dangerous Cargo, gefährliche Container, die dann speziell einen speziellen Platz gestaut werden. Im Moment sind wir eigentlich, wie gesagt, nicht voll. Wir bringen etwas, aber nicht allzu viel, und gehen auf Shanghai laden. Und Sie sind... die Chinesen tun also exportieren. Und wir haben von hier aus dann noch 5 andere Häfen. Qingwantao, wir gehen rauf bis an die nordkoreanische Grenze im Hafen von Dalian. Und dann geht es wieder in die richtige, es ist ja oben relativ kühl, dann geht es wieder in die Tropen, Richtung Philippinen, Indonesien.
Mario Richner ist der dritte Maschinenoffizier auf der Sils. Was ist eigentlich Ihre Hauptaufgabe? Was machen Sie zur Hauptsache auf dem Schiff?
Ja, wir sind, wie der Name schon sagt, Maschinenoffizier. Ich bin der Maschine zuständig. Also, früher haben wir uns Wühlmäuse gesagt, unter Deck. Also nicht der schöne Job draußen an der Sonne, und, sondern im künstlichen Licht. Und zwar der ganze Maschinenraum. Ich selber bin mit dem leitenden Ingenieur, sind wir 2 technische Offiziere, dann haben wir aber ein Team um uns herum. Wir haben 2 Elektriker, wir haben einen Mechaniker, Motorleute, Reiniger, und mit denen arbeiten wir zusammen. Ich persönlich habe alle 24 Stunden das ganze Rösslispiel unter mir. Das heisst, vom Hauptmotor mit seinen 34.000 PS über das Kraftwerk. Wir haben 4 grosse Generatoren, ein eigenes Kraftwerk. Wir sind ja sehr autonom. Wir müssen alles selber erzeugen, aus Trinkwasser. Wir haben eigene Süßwasseraufbereitung, bis zum Strom in der Küche und der Radar. Das tun wir alles von hier aus machen, vom Kontrollraum aus. Wir tun aber nicht nur Schiff von A auf B bringen, sondern auch Maintenance, also Wartungsarbeiten. Was wir jetzt gerade machen, wir sind jetzt zum Beispiel Motoren am Zerlegen. Und das sind alles Fachleute, die wir hier an Bord haben. Also wie könnte die jedem Job an Land in der Schweiz in einem Kraftwerk arbeiten zum Beispiel. Also nicht der klassische Matros, wie man sich vielleicht vorstellt, sondern wir sind hier eigentlich ein bisschen Spezialisten, die hier im, wie gesagt, im maschinen- und technischen Bereich arbeiten. Das andere Departement ist natürlich ein Sturdepartement mit dem Koch und mit Sturz, und auf Deck natürlich unsere Navigatoren, mit Nautiker und natürlich auch Bootsmann, Vollmatrosen, Leichtmatrosen und das sind dann die Leute, die andere Aufgaben haben. Ich persönlich bin der Maschine zuständig und natürlich auch die ganze Überwachung im Kontrollraum. Wir tun dort den Pulsschlag vom Schiff kontrollieren.
Sie sind, glaube ich, schon über 40 Jahre auf See unterwegs, aber so wie Sie jetzt erzählt haben, viel unterwegs mit Maschinen.
Von der ältesten, dienstältesten, ja, richtig.
Könnten auch irgendwie in einem Kraftwerk arbeiten, haben Sie uns vorher erzählt. Sind Sie dann gar nicht einer, der die Romantik oder sagen wir jetzt mal die Freiheit von der Seefahrerei irgendwie eine Bedeutung hat?
Ja, doch, aber ich glaube, wenn das heute die meisten wissen, auch der Beruf ist sehr professionell geworden. Vielleicht früher ist man ja zur See gefahren, um die Welt zu lernen kennen. Heute sind wir mehr auf See, selten in den Häfen. Und wenn wir in den Häfen sind, nur noch kurz. Also es ist eigentlich, in erster Linie für mich ist es mal der Job, der sehr interessant ist. Und ich auch gewisse Verantwortung tragen und so. Und wo man mit verschiedenen Leuten muss können zusammenarbeiten. Selber Entscheidungen treffen, weil man nicht ein Reparaturteam kann holen in der nächsten Repshop und so. Wir müssen es auf See selber können machen. Die Romantik, die ist vielleicht insofern für ein bisschen verloren gegangen, durch auch in diesen Jahren. Wobei, das Meer ist immer noch gleich. Witzezeit von Kolumbus. Es sind immer noch, also ich sehe das immer noch und ich habe immer noch Freude daran, es sind immer noch Delfine, die uns in den Bugwellen begleiten. Es sind immer noch die Albatrossen und Fregattvögel, die mitkommen. Trip-Rap-Fahrer von anderen Segler, die fliegen mit uns mit, fischen den ganzen Tag auf unserer Seite. Die fliegenden Fische, die wir aufscheuchen und nachts fahren sie auf den Container mit uns und fausen dort oben und verschießen natürlich alles. Das sind so eben unsere sogenannten Trip-Rap-Fahrer. Die sind, das ist nicht anders, wie der Zeit von Kolumbus. Ich glaube, vielleicht ein bisschen mehr Müll, der auf dem Meer rumschwimmt, wie damals. Aber sonst das Meer, auch das Wetter, die Trauheit, der Boden, der sich bewegt, das ist gleich. Der Job
Mario Richner,
der Maschine ist natürlich um vieles anders geworden. Professioneller auch.
Das ist klar. Mario Richner, ein herzlicher Gruß aus der Schweiz, auf Shanghai. Gute Fahrt und vielleicht bis auf das nächste Mal. Merci vielmals.
Ja, danke schön vielmals und ein Gruß an alle meine Freunde in der Schweiz. Danke.
Das machen wir gern, richtet das gern aus, weil die Freunde oder ein Teil von denen mindestens sind nämlich da, wo wir heute senden. In Bern sind wir am Senden, in einem kleinen schmucken Schifffahrtsmuseum. Maritime Tower heisst es. Und da innen hat es fast 800 Sammelobjekte. Und alle haben mit der Schifffahrt zu tun, mit der Schweizer Hochseeschifffahrt. Und ein paar von diesen Gegenständen schauen wir natürlich an und hören Geschichten zu.
In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 4545, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew. Nobody's gonna look at you. In the year 5555, your arms are hanging limp at your sides. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 6565, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube. Whoa, whoa. In the year 7510, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. Whoa, whoa.
taken everything this old earth can give, and he ain't put back nothing, whoa, whoa. Now it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man is...
Die Schweizer Hochseeflotte und Schweizer Seeleute. Das ist unser Thema heute im Treffpunkt und dazu gehört natürlich Seemannsgarn oder Klischees wie in jedem Hafen eine andere Brut oder rauche Typen, die mit den Zigaretten im Mullwinkel an Deck bei Wind und Wetter ihre Arbeit verrichten. So vielleicht stellt man sich Seeleute vor. Der Einzige, der einen Jockeyjob auf einem Schiff hat, ist der Kapitän. Auch das wahrscheinlich ein Klischee. Der sitzt in seiner Uniform schön auf der Brücke und macht nichts selber. Neben mir steht jetzt Daniel Trösch. Sie sind ein ehemaliger vierter Maschinenoffizier, sind 5 Jahre zur See gefahren. Stimmt etwas von diesen Klischees, die ich jetzt aufgezählt habe?
Ja, dass es eben Klischees sind im Grunde genommen. Weil, es ist nicht so lustig, wie man das hier beschreibt mit der Romantik. Ich habe jetzt vorhin von Mario schon gehört. Jeder hat seine Aufgaben. Es ist keiner eigentlich entbehrlich auf dem Schiff. Und das andere drum und dran in den Häfen beispielsweise, was man gehört, das ergibt sich natürlich. Das ist aber nicht schlimmer, als wenn man hier irgendein Käferfestchen geht.
Aber irgendetwas Spezielles muss es ja dran haben, weil sonst hätten sie nicht das kleine, schmucke Museum auf die Beine gestellt im Maritime Tower oder Maritime Tower, so haben sie es genannt. Das ist auch tatsächlich in einem Betonturm rein, auf 3 Etagen, kann man da über 800 oder fast 800 Sammelobjekte schauen. Sie haben alle mit Schifffahrt zu tun. Die haben sie ja nicht ohne Herzblut zusammengetragen.
Das ist klar, irgendwie hatte ich das Reisefieber einfach immer gehabt. Das Ausland wollte arbeiten, hat sich per Zufall ergeben, dass es auf das Schiff war, zur Seefahrt. Aufgehört habe ich dann halt auch aus gewissen Gründen, aber der Virus ist einfach geblieben. Also die Liebe zum Meer, zu der Weite, zu der Freiheit, das ist etwas, was man auch nie mehr nehmen kann. Weil man hier im Binnenland ist oder nicht hier jetzt wieder darf und kann arbeiten, hat man das irgendwie ein bisschen kompensiert. Vielleicht so. Ist jetzt mittlerweile halt eine veritable Sammlung daraus geworden.
Und wir stehen hier auf einem Holzboden. Vielleicht ist er 6 Meter lang und etwa 3 Meter breit. Und die Wände sind voll Fotos, Plakate oder Plaketten. Zum Beispiel hier vor mir hat es eine Plakette. Harland and Wolf Limited Shipbuilders and Engineers. Woher haben Sie das? Queen's Island Belfast steht noch drauf.
Also das war die berühmte Werft in Nordirland, wo Schiffe wie Titanic beispielsweise bauen haben für die White Star Line. Heute gibt es leider nicht mehr. Child hat man in einem Antikladen in der Normandie. Weil das sind halt so Sachen, die man in der Freizeit, in den Wochenenden, in den Ferien immer eben noch mehr verbringt. Und dort springt man den Meriten nach, Antikläden, den Sammler. So verbringt man natürlich den grössten Teil Freizeit, aber ist interessant ausgefüllt. Es kommt zu vielen Sachen.
Wir stehen auch hier in dieser Ecke. Ist auch Titanic ein Modell davon? Ja, wahrscheinlich etwa 1,50 Meter lang ist sie sicher in einem Glaskasten rein. Bitte nicht berühren, so wie in einem Museum. Sie muss, steht drauf. Und rechts davon, links davon an der Wand, haben wir einen Fotorahmen mit einem Haufen verschiedenen Fotos drin. Oder zum Beispiel sogar eine Gepäcketikette. Und auf einer Foto, wo ist sie jetzt schon wieder, sieht man der Daniel Trösch. Zusammen mit einer alten Frau, und da kann man unten lesen, Milvina Dean, die jüngste Überlebende mit 2 Monaten als Baby an Bord. In Rettungsboot Nummer 12, um 1.30 Uhr abgeviert. Und die haben sie getroffen, die Frau.
Milvina Dean ist seit Jahren eigentlich eine recht gute Kollegin, in Anführungszeichen, kann man sagen. Sie hat in Nähe von Southampton gelebt. Ist im letzten Mai verstorben, als Letzte. Und auch jüngste Überlebende. Wir haben regen Kontakt gehabt per Brief. Zwischen noch ein bisschen telefoniert. Sie hat dort einmal die Schweiz besucht. Das war in Bern, in Zürich. Und wir durften dort mit ihr auch mal Geburtstag feiern. Mit dem, mit den Kollegen wie Günther Mäbler vom Titanic-Verein Schweiz beispielsweise.
In der Zwischenzeit ist sie gestorben?
Ja, leider Gottes ist sie gestorben mit rund, das wird etwa 96 gewesen sein. Ja.
Was mich erstaunt, dass ich das da überhaupt gefunden habe, in dem Museum, wo ja Sie, ein ehemaliger Seemann, oder bleibt man eigentlich Seemann, auch wenn wir aufgehört haben?
Ja, Teil nicht. Im Herz sitzen schon bei mir, ja. Ein Virus ist drin.
Ein bisschen Meerwasser statt Blut in den Adern. Was mich erstaunt hat, ist, dass Sie auch Porzellan sammeln. Also da in so einer Vitrine, wo Mannshöhe ist ungefähr, 4 Etagen hat, sieht man einen Porzellanteller, weiss mit blauem Muster drauf. Warum haben Sie den ausgestellt?
Ja, das ist ein bisschen die feminine Seite, die wir haben. Also nein, Spass beiseite. Das sind natürlich Gegenstände, die von dem Schiff an Bord sind. Also das Teller war auf einem Schiff, das war hier eingraviert von der PIO. Und alles, was Gebrauchsgegenstände original von dem Schiff sind, findet Unterschlupf in meiner Sammlung oder unserer Sammlung. Da.
Und etwas, das mir sofort ins Auge gestochen ist, das wollte ich Sie jetzt noch fragen, das ich kenne aus meiner Kindheit, aus der Tim und Struppi. Comic mit dem Captain Haddock, haben Sie sicher auch angeschaut, nehme ich mal an.
Ja.
Genau. Und da hat man immer genau das Teil gesehen, wo wir jetzt davor stehen. Es ist ein Kompass, der steht auf einer Art, auf einem Holztremmel abgeschnitten, geht etwa bis zur Hüfte und oben durch, unter Messing und hinter Glas, sieht man den Kompass. Und links und rechts, und das ist das, was mich wundern nimmt, links und rechts hat es noch so zwei Auslecker, so zwei, im Prinzip könnte man ein Ding drauflegen, ein Brett, aber es ist oben eine riesige Eisenkugel drauf, eine rote und eine blaue. Warum braucht es die zwei Eisenkugeln?
Das wird vielleicht nachher der Herr Kapitän Warol noch beantworten. Das hat mit dem Magnetismus zu tun, wenn man im Nord oder Nord näher am Magnetpol durchfahrt, dass man die Sachen kompensieren kann. Weil man ja mit dem allenfalls als Notkompass auf Deck, oben Brückendeck oder Peildeck hätte müssen navigieren im schlimmsten Fall.
Man kann die Eisenkugeln auch innen und aus, also näher zum Kompass oder weiter vom Kompass weg, hin und her bewegen. Das muss man dann aber wissen, damit dann der Kompass eben nicht anfängt zu spinnen und man genau in die richtige Richtung fährt.
Das ist richtig, ja. Wie das genau geht, das haben wir als Schmutzfüße nicht zu bestimmen können.
Schmutzfüße?
Ja, sie haben Maschinist auf dem Schiff.
Ah, Sie sind ein ehemaliger Maschinist und schmieren die Geschichte. Wie es dazu kommt, wenn wir dann schon auch noch hören. Wir haben jetzt ein paar Gegenstände und Ihre Geschichten angeschaut. Es hat, wie gesagt, über 800. Da die Glocke gehört dazu, die wir am Anfang gehört haben. Für was braucht man die?
Die hat man früher vorne auf dem Schiff gehabt, für bei den Ankermanöver beispielsweise. Dort hat es gegeben mit den Glockenschlägen viel. Schäke und Ankerkette draussen ist oder auch bei Nebel oder in Gefahrensituationen.
Macht man das heute auch oder hat man Handys?
Heute ist das eigentlich weniger der Fall. Das ist mehr oder weniger noch eine Zierde auf dem Schiff.
So, ein paar Geschichten. Wir haben noch mehr. Im Verlauf dieser 2 Stunden hören Sie auch noch mehr von solchen Geschichten. Wir wollen als nächstes hören, warum Daniel Trösch überhaupt als Seemann angefangen zu arbeiten hat. Er hat nämlich sonst ganz normal hier in der Schweiz aufgewachsen, im Binnenland. Und irgendwann ist er dann eben ab aufs Meer. Warum? Und was er alles dort erlebt hat, das erfahren wir als nächstes.
Quando, quando, quando tu verrai. Dimmi quando, 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 e baciandomi dirai, non ci lasceremo mai,
non ci lasceremo.
Felt the rush of the Rio Grande into Yellowstone, and I've seen firsthand Niagara Falls and the lights of Vegas. I crisscrossed down to Key Biscayne and Chi-Town via Bangor, Maine. Think I've seen it all. And all I can say is, how about them cowgirls? Boys, ain't they something? Sure are some proud girls. And you can't tell them nothing. And I tell you right now, girls, may just be seven wonders of this big. How about them cowgirls? She's riding coasts in Steamboat Springs, baling hay outside Abilene. She's trying hard to fit in some city, but her home is neat that big blue sky and the northern plains and those other wide open spaces. Nowadays there ain't as many, but how about them cowgirls? Boys, ain't they something? Sure are some proud girls. And you can't tell them nothing. I tell you right now, just be seven wonders of this big old round world. But how about them cowgirls? Boy, she don't need you and she don't need me. She can do just fine on her own two feet. But she wants a man who wants her to be herself. She'll never change, don't know how to hide her stubborn will or her fighting side. But you treat her right and she'll love you like no one else. Yeah, how about them cowgirls? Boys, ain't they something? Sure are some proud girls. But you can't be the loving, and I tell you right now, girls, may just be seven wonders of this big old round world. But how about them cowgirls? How about them boys?
Sie es erkennt. Viele haben das in der Pfadi gelernt. Das SOS-Zeichen, das ist mit einem Morseapparat gemorset worden vom Daniel Trösch. Er, der hier in Bern Maritime Tower, ein kleines Schmuckschifffahrtsmuseum, auf die Beine gestellt hat. Und in den nächsten paar Minuten werden wir fragen, warum kommt jemand, der in einem Binnenland aufgewachsen ist, so wie wir alle, und er auch, der Daniel Trösch, warum kommt jemand auf die Idee, sein Geld auf einem Schiff zu verdienen als Seemann? Vielleicht wäre eine Antwort, ja, da liegt doch ein bisschen eine schräge, dunkle Geschichte hinter. Oder eine enttäuschte Liebe vielleicht. Oder irgendein Schlamassel mit dem Gesetz. Das so könnte man sich ja fragen. Aber fragen wir ihn doch einfach, den Daniel Trösch. Ist es so? Sind Sie vor etwas um davon gelaufen und aufs weite, grosse Meer raus, wo man den Zugriff halt eben nicht hat auf einem?
Nein, ich bin nicht wirklich vor dem Zeug davon gesäckelt. Höchstens vor zu viel Bütz dann zumal. Aber hätte ich auch nicht auf See müssen, also wegen dem Meer gewesen. Also es hat schon etwas sehr gegeben, die aus verschiedenen Gründen auf See sind. Ich habe einfach durch die Reiserei schon in der Jugend mit den Eltern ins Ausland wollen. Ich habe Mechaniker gelernt, Maschinenmechaniker. Ich habe mit einem vom Ausland her Absagen bekommen, auch von den Verwandten in Amerika, für auf einer Farm. Und dann hat mir der Vater auf die Sprünge geholfen. Der hat gesagt, er kenne oder habe einen Cousin zu Basel auf einer Reederei. Und er meldet sich mal bei dem. Und ich habe da weiter nicht viel überlegt. Ich dachte, ja, auf dem Schiff wäre ja auch noch etwas. Ich habe aber gar keine Ahnung von diesen Sachen, wie das läuft. Und dann sind die Papiere gekommen, ich habe das alles ausgefüllt, zurückgeschickt und denkt, jetzt geht das im Moment.
Haben Sie überhaupt gewusst, ob Sie seekrank werden oder seefest sind oder wie auch immer? Haben Sie das testet vorher?
Das ist nachher so schnell gegangen, da habe ich gar keine Idee gehabt, gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich bin dann auf einmal auf das Schiff gekommen mit dem Billet und am Anfang war ich ein bisschen schockiert, was mich dort alles hat erwartet hat. In Sachen, im Maschinenraum, weil es ein altes Schiff war.
Wie hat es ausgesehen?
Ja, innen drin relativ eng, stickig, heiß, voll Leitungen, voll Rohr, Maschinen, Motoren und so weiter. Und, am liebsten wäre ich dann wieder hier, weil ich dachte, das lerne ich im Leben nie, wie man die Sachen auch bedient. Das war einfach überwältigend.
Und Sie sind am Anfang dann immer als Schmierer und als Reiniger unterwegs. Das heisst, Sie mussten wirklich Drecksarbeit leisten.
Das ist so, wenn man angefangen hat. Also das ist noch heute so, nur sind die heutigen Maschinenräume ein bisschen sauberer. Aber für sich Hunger rauf zu arbeiten, hat es da gar nichts anderes gegeben. Und auch jeder, der Maschinenoffizier ist, muss heutzutage noch in Dreck hineinlegen. Also da kommt man gar nicht drum herum.
Sie hören das Wort Matros nicht gern. Warum?
Nein, der Begriff für uns war eigentlich Seemann auf dem Schiff. Und wir waren Maschinisten, weil da hat es verschiedene Departemente. Und die Matrosen und die Nautiker, das sind die, die auf Deck oben gearbeitet haben. Also da hat man schon eine strikte Trennung gehabt, bis eben auch noch auf das Steuer- und Kochendepartement.
Was irgendwie nicht zusammenpasst, ist die grenzenlose Freiheit vom Meer, auch quasi der rechtslose Zustand. Das Meer gehört niemandem. Es gibt ja nur eine schmale 12-Meilen-Grenze vor der Küste von den Ländern, die ein Meer haben. Auf dem Meer raus ist nachher ein rechtsfreier Raum. Also von dem her, die Freiheit, kein Gebäude. Man kann tagelang mit dem Schiff in eine Richtung fahren und sieht niemanden, außer vielleicht die Viecher, die einen begleiten, wenn man auf so einem Schiff ist. Und auf der anderen Seite wieder dann fast militärische Einteilung und Grade, also von ganz klare Hierarchiestufen, das passt doch irgendwie wie nicht zusammen.
Wenn man auf einem Schiff von und für sich wie ein kleines Dorf oder eine kleine Stadt ist, also muss eine Disziplin herrschen, weil es ist jeder drauf, nur einen zu besetzen. Also man kann nicht einfach ihm sagen, hey, oder wenn es ihm nicht passt, wo er vorläuft, jeder muss Verantwortung übernehmen. Und das braucht dort auf dieser Seite noch eine gewisse Disziplin. Und man ist nicht auf einem Kreuzfahrtschiff. Man hat alle Tage getroffen, ist. Man weiss, man ist für das getroffen, verdient das Geld. Von dem her hat das schon gepasst. Eben, die Freiheit war natürlich das. Man ist natürlich von einem Hafen, von einer Welt in die andere gekommen. Schwimmend Arbeitsplatz, schwimmend Zimmer, wenn man so will. Das war natürlich auch spannend, alles so nachts zusammen so durch die Welt zu städten.
Die schöne Seite des Lebens auf dem Schiff. Der dunkle, dreckige Maschinenraum haben wir schon gehört, dass man wahrscheinlich bis zu den Ellbogen hinten verschmiert ist mit Öl und mit was weiß ich. Was ist denn das Schöne daran? Die Romantik, die Faszination? Wie haben Sie es erlebt?
Also das ist einerseits selbst beim Arbeiten in der Maschine mit den verschiedensten Systemen. ist es riesen interessant. Es hat auch an Land selten einen Job, der die Vielfalt bietet oder dann geboten. Auf der anderen Seite ist es dann einfach auch das kameradschaftliche Zusammenleben. Es ist nicht mit allen gegangen. Es hat manchmal schon Raufereien gegeben und böses Blut. Aber man hat ja zusammen sein. Dafür hat man gute Bohrkliken gehabt. Man hat da schon so ein bisschen Festchen an Bord gehabt. Man hat da können spörteln. Hankerum eben das Meer selber, die verschiedenen Eindrücke, Sonnenuntergänge, Aufgänge, die Stürme, die Farben vom Meer. Das ist natürlich schon etwas, was einen mehr fasziniert hat und das Gefühl von Freiheit enorm war.
Hat es den Moment gegeben, wo der Daniel Trösch an der Reling steht oder gestanden ist, an den Horizont geschaut hat, ins Wasser runtergeschaut hat und das vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde lang so gemacht hat?
Das hat es diverse Mal gerne an der Arbeit. Wenn ich die Woche um Mitternacht zum Beispiel fertig hatte, bin ich viel gerne vor am Bug. Das war in der Regel 200 Meter weiter vor, wo ich gearbeitet habe. Schön allein her, da hat man die Maschine nicht gehört. Und wenn man da unter dem Sternenhimmel in der Südsee ist gefahren, das Plankton hat gesehen, glänzen oder fast glühen durch die Wellenbewegungen, so Sachen. Das ist natürlich schon Faszination pur gewesen. Das kann man sonst nicht nachempfinden.
Man sagt ja die See, man sagt die Frau. Und wegen einer Frau haben sie die See nachher verlassen, quasi, haben sie aufgehört. Sie sind zwischen 81 und 86 sind sie unterwegs und haben dann wegen einer Liebe haben sie aufgehört. Haben sie das je bereut?
Das habe ich nie bereut, nein, weil ich hatte zwar dann die Welle zwischen einer Freundin und habe einen Schiffsvertrag wieder unterschriftsbereit gehabt. Ich habe gedacht, ja, probierst du es doch einmal. Und glücklicherweise habe ich die Frau für das Leben schon gefunden, in dem Sinn auch, dass sie die ganze Leidenschaft mit mir hat teilt, weil sonst wäre das weitere Leben, wie wir es bis jetzt haben, gar nicht möglich gewesen, auch mit der Sammlerei. Und so wie wir es haben, ich kann heute sagen, ich habe ein glückliches, erfülltes Leben, was vielleicht auch nicht jeder von sich behaupten kann.
Und vorher, bevor Sie Ihre Kathrin getroffen haben, in jedem Hafen eine andere Freundin, so wie das Klischee eben sagt?
Ja, natürlich irgendwo durch. Nicht gerade Freundin, aber sicher mal in jedem Hafen eine andere Kneipe. Hätte ja müssen sein, die Abwechslung. Und da ist man vielleicht zwischendurch schon auch gerne mit ein paar Frauen zusammen gehöckelt. Zumindest auch mal nur gehöckelt. Die anderen lassen wir jetzt neben aus. Und das war natürlich auch eine gewisse Abwechslung nach ein paar Monaten oder ein paar Wochen auf See. Das ist klar, mal andere Köpfe zu sehen. Und Köpfe mit blonden Haaren dran, länger blonden Haaren, war schon nicht das Schlechteste.
Stimmt das, dass wenn man lange auf einem Schiff war, wo sich immer ein bisschen bewegt, je grösser das Schiff ist, desto weniger merkt man das, aber es bewegt sich immer, wenn man dann noch lang kommt, dass das Land sich bewegt unter den Füßen, dass man das Gefühl hat, man sei immer noch auf einem Schiff?
Das hat es schon gegeben, gewisse Schiffe sind vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen schlechter im Wasser gelegen, bloß bei gewissen Fahrgebieten mit Stürmen. Wenn man dann auch wieder auf festen Boden kam, ist man zuerst schon ein bisschen umgetorgelt, fast wie halb betrunken. Darum habe ich vielleicht den Teil auch das Gefühl gehabt, diese Leute sind ewig ein bisschen bedusselt, wenn sie nicht helfen sie kommen, was natürlich mit dem dann nichts zu tun hat.
Jeder Schweizer Seemann, der später auf dem Weltmeer rumschippert, hat ziemlich sicher mal ein bisschen angefangen, vielleicht als Binnensee-Hobby. Matros, ich sage es jetzt trotzdem, Herr Trösch, das Wort Matros, Hobbymatros oder vielleicht das Hobbykapitän auf einem von unseren Schweizer Seen. Und an unseren Schweizer Seen gibt es ein paar Werften, wo Boote, es sind noch ein paar wenige, die Boote entwerfen und bauen, aber vielleicht tun sie mehr warten und einwintern und nachher wieder auswassern. Man macht einen kurzen Ausflug in so eine Werft als nächstes, und zwar gehen wir in eine Werft am Hallwiler See.
To hide from you.
eigenes Haus bauen, von dem träumen doch noch ja, ziemlich viele Männer. Ein eigenes Boot bauen, von dem würde ich sagen, träumen schon viel weniger. Und von all denen, die davon träumen, ein eigenes Boot zu bauen, machen es noch viel weniger. Der Jacques Wachol, er ist 86, bestens zweg und einer der wenigen Schweizer Kapitäne. Er ist heute auch bei uns hier in Bern, in diesem kleinen Museum, hat genau das gemacht. Ein eigenes Boot hat er gebaut. Ich sehe es hier ausgestellt, auch hinter einer Glasvitrine. Ein Modell der Basilea, erbaut in 2 Jahren durch den Ex-Kapitän der Basilea. Er hat also sein eigenes Schiff, wo der Kapitän drauf war, nachgebaut. Der Jacques Wachol. Er hat es dann gewassert, ich weiss gerade, in einem Weiher, Herr Wachol. Sind Sie mit dem Schwimmverhalten zufrieden gewesen von dem selber gebauten Modell?
Ich habe ihn zuerst müssen in einer Brunne eichen und ballasten, weil direkt im Wasser kann man es nicht tun. Ich habe 16 Kilo Blei rein tun, dass ich...
16 Kilo?
16 Kilo Blei habe ich müssen rein tun, dass er überhaupt zur Wasserlinie kommt. Aber eben, ja, dann im Ballipark in Schönewert bin ich gefahren damit und er hat eine wunderbare Hupe. Die läuft dann im Museum später, wenn es mal organisiert ist. Aber das war ein wunderbarer Ton. Ja.
Haben Sie dann eine Fernbedienung gehabt und haben mit dem...
Ja, ich hatte Fernsteuerung und eben alles können machen, vorwärts, rückwärts, Backbord, Steuerbord, alles. Das war schön.
Es ist ungefähr auch etwa 1,50 Meter lang, ist es mindestens? Ist es genau so lang?
1 zu 100, ist alles Maßstab 1 zu 100, 1,50 Meter, also 150 Meter langes Schiff. Und die Breite ist 20 Meter und der Tiefgang ist 12 Meter.
Jetzt wechseln wir wieder zu der Richtung, zu dem grossen Schiff. Jetzt im Frühling kommen sie nämlich quasi zu den Löchern aus, wieder zu unten, wärmere Temperaturen, locken alle, die ein Schiff haben, wieder an die Sonne, an die frische Luft. Es sind auch Sportsegler drunter. Ihre Schiffe, ihre Boote, ihre Yachten müssen nach einem langen Winter vorgeholt werden, für den Sommer flott gemacht werden. Es sind aber eigentlich selten die Eigentümer, die feilen, schleifen oder schrubben und das Bötchen dann auf Hochglanz polieren. Das machen andere. Zum Beispiel die 6 Angestellten von der Bootswerft Männich AG am Halwilersee. Dort läuft seit ein paar Tagen ziemlich rund. Und unser Reporter, der Tommy Dettwiler, ist schauen und hat als erstes vor der Werkstatt den Beat Rickli getroffen. Und der hat ihm erklärt, dass man, wenn man das flott macht für den Sommer, das Boot zuerst einmal aus dem Winterlager rausholt. Dann wird es an Kranen gehängt und eingewassert. Und dann?
Dann kommt es hier an die Aufmachstation. Wenn es hier steht, wird der Mast einmal provisorisch gestellt, der Mast gerichtet. Dann muss man die ganzen Sachen wieder anbauen, die ganzen Schoten und Pfahl, also die Seile. Müssen alle wieder an den richtigen Ort hin. Die Segel müssen angeschlagen werden. Und wenn alles Segel fertig, Segel klar ist, dann tut man das Boot putzen. Und je nachdem, was der Kunde will, zudecken und versorgen. Oder sonst kommt der Kunde gerade hierher. Das Boot wieder abholen.
Tut das nicht ein bisschen weh, wenn man da den anderen Leuten ein Bötchen parat macht und dann kommen sie, man sieht sie wegfahren?
Nein, das ist normal. Ich meine, ich mache jetzt auch 12, 13 Jahre und selber habe ich ja auch ein Boot. Für mich ist es eigentlich schön, wenn das Boot am Schluss wieder tipptopp in der Ordnung da steht, sauber geputzt. Dann habe ich auch Freude daran und dann sieht man, wie die Kunden kommen und Freude haben und dann ist der Tag eigentlich gut.
Gehe ich zurück zum Herrn Männich. Eins von wie viel Boot ist das da?
Ja, also wir haben im Winterlager so ca. 200 Schiffe. Und ja, die kommen halt auch mehr oder weniger alle miteinander.
Da sind wir an der sonnigen Seite von eurem Geschäft, am Wasser, an der Sonne, am Strand. Gewerkt wird drinnen, dürfen wir mal schauen in die Werkstatt, wie das dort aussieht.
Selbstverständlich, dann gehen wir mal in die Werkstatt und dann können wir mal mit unserem Werkstattchef reden, wie er das so sieht.
Gerne.
Warten mit dem
Lochfeuer.
Das ist
mein Lochfeuer,
wenn er
zulässt. Also, ja, da wird jetzt gewerkt. Roland Plus. Ihr seid hier am Zwegmachen von einem Schiff. Wenn es jetzt ein Auto wäre, wäre der Automechaniker.
Ja, eigentlich habe ich Autoelektriker gelernt. Aber nachher die Freundschaft mit dem See gewonnen und jetzt bin ich da und tue die Boote unterhalten.
Was fasziniert euch an diesem Job?
Es ist natürlich die Abwechslung, die man hat. Man ist auf dem See tätig, man kann innen den Unterhalt machen, man hat verschiedene Transporte, teilweise noch Schiffe, die man auf anderen Seen unterhalten. Das macht das Ganze interessant.
Und ihr habt alles, also quasi vom Ruderbötli, Fischerbötli, wie man sich das vorstellt, bis zu der Segeljacht, die dann ein bisschen mehr dran ist?
Ja, da gehört natürlich schon alles dazu. Hat natürlich einen Haufen Hobbyfischer, die wir betreuen. Mit dem Ruderboot, mit dem Elektromotor, bis zu dem Segelboot, Motorboot. Das ist natürlich der ganze Unterhalt.
Was macht ihr jetzt hier gerade? Mit der Bohrmaschine in der Hand?
Der gute Mann kommt eine elektrische Ankerwinde über, dass er nicht mühsam muss von Hand den Anker ziehen muss. Kann er noch elektrisch bedienen.
Ihr baut ihm die jetzt ein und dann wird er auch so schnell wie möglich dann los jetzt bei dem Wetter, wenn es Frühling ist.
Ja, ist schon so. Er wird bis Ende Woche das Schiff im Wasser haben, weil er eben auch gerne geht fischen und die Ankerwinde brauchen will.
Boot bauen selber, das wird nicht mehr gemacht?
Nein. Früher haben sie hier noch Boote gebaut, aber heutzutage tut man die auch importieren. Es gibt schon noch in der Schweiz ein paar wenige, die selber Boote bauen, aber das ist mehr speziell.
Okay, dann lassen wir euch werken. Herr Menich, der Service an einem Boot, was gehört da alles dazu?
Ja, da gehört natürlich vor allem auch Unterwasserbereich. Man muss das Schiff auch frisch anmalen, dass keine Algen ansetzen.
Innen müsst ihr nicht viel machen, vielleicht Motoren warten?
Ja, Motoren warten sowieso. Das ist natürlich auch im Winter ein Seewinter, dass der Motor nicht eingefrieren kann, wenn es richtig kalt wird. Und natürlich sonst einfach alles, was der Kunde will. Also unter Umständen sagt der Kunde, man soll es immer reinigen oder auch die Polster und so weiter, die chemische Reinigung bringen und so weiter. Also wir machen einfach alles rundum, was der Kunde will.
Herr Menich, Faszination See, Faszination Schiff. Wenn ihr so jetzt als Profi einmal drüber schaut, ihr habt jeden Tag mit dem zu tun, was ist es? Wo steckt das Geheimnis, dass der Virus so viele Leute packt?
Ja, es ist halt wirklich ganz etwas Spezielles. Und natürlich, man hat einfach seine Ruhe. Man kann raus, kann abschalten und dann geht einfach nichts mehr. Und wenn man das Telefon noch abgestellt hat, dann ist es ganz gut. Und Hochsee ist natürlich nochmal etwas anderes. Oder? Ich sage jetzt halt unter Umständen sogar eine Atlantiküberquerung und wo man halt einfach 14 Tage nichts anderes weder Wasser sieht.
Der Michael Menich ist das gewesen, von der Werft am Hallwilersee. Ja, der Traum von vielen. So eine Atlantiküberquerung. Ich bin ja da in Bern im Maritime Tower, ein kleines Schifffahrtsmuseum, eingerichtet mit 800 Sammelobjekten. Daniel Trösch, den wir vorher gehört haben, hat die alle zusammengesammelt. Was ist die längste Zeit, wo sie nur auf dem Wasser waren und nur Wasser gesehen haben?
Das war schon mal eine Reise, die wir hatten, von 47 Tagen mit Ankerzeit.
Von wo nach wo?
Das ist von Südamerika. Hat man zuerst beim Kap Horn durch wollen, ist dann nicht gegangen. Und dann hat man abgedreht über oder via Südafrika über bis auf Japan. Nachher.
Sind da den Gaffar überkommen?
Gar nicht, nein. Das ist für mich ist das immer toll gewesen, lange Seereisen. Das hat mir gefallen. Das hätte noch länger so können.
Also, Sie merken, wir sind mit dem Treffpunkt heute auf hoher See, schippern von A nach B, von Shanghai auf Bangkok und schauen in der nächsten Stunde zwischen 10 und 11 die Schweizer Hochseeflotte noch etwas genauer an. Es gibt da nämlich einen Chef vom Schweizer Schifffahrtsamt, der besucht uns hier und hat noch einen Haufen andere Geschichten auf Lager.
Survive anymore with this notion. Just saving up to buy a ball and chain. Seems it's all arranged. You can't buy time and you can't buy emotion. What have you and I? For
take you.
Die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist toll oder schön, das weiß ich nicht mehr genau. So heisst es doch in einem Lied. Wir singen heute im Treffpunkt eine andere Melodie. Die von riesigen Wellen, die das Deck von einem Frachter überspülen. Die, die ein Dieselmotor auf einem Frachtschiff mit seinen 10'000 von PS macht. Oder die Melodie, die der Wind fabriziert, wenn er die Stahlseile auf einem Containerfrachter zum Vibrieren bringt. Die Schweizer Hochseeflotte, die Schweizer Seeleute, ein Treffpunkt ist das für alle fernwehplagten Schiffs- und Meerromantiker. Am Mikrofon Tommy Scherrer.
First you smile, then turn away. I've been thinking what I should say. All last night I stayed up dreaming. I look at you, I'm just a guy. I know my place, but still I'll try.
Polizist oder ein Pfarrer oder ein Lehrer, das sind früher so die Respektspersonen gewesen. Und bei mir als Kind hat da immer der Kapitän dazugehört. Warum? Weil er auf dem riesigen Meer in seiner schicken Uniform immer mit der absoluten Ruhe Sicherheit pur vermittelt. Ein Kapitän ist immer Herr der Lage. So habe ich das damals gesehen. Auch wenn das Schiff stampft und rollt und er weiss punktgenau, wie man zum Beispiel von Genua auf Patras kommt, obwohl man ja auf einem Schiff, wenn man schaut, ringsum nichts sieht, also nur Wasser. Für mich war klar, ein Kapitän weiss alles und ein Kapitän hat nie Angst. In der Zwischenzeit bin ich ein paar Jahre älter geworden und neben mir steht der Jacques Wachol, Kapitän, der zwischen 1956 und 1960 als Kapitän, als Schweizer Kapitän unterwegs war. Heute ist er 86. Ist das so? Ein Kapitän hat nie Angst. Ist das bei Ihnen in den Jahren, wo Sie als Kapitän unterwegs waren, so gewesen, nie Angst gehabt?
Also nicht nur als Kapitän, auch schon als Schiffsjunge auf dem Riff, wo es Krieg war. Wir haben nie Angst gehabt. Wir haben nicht daran gedacht, dass wir Angst haben. Und im Krieg sind wir durch Minenfelder gegangen, Färöinseln. Und dort haben wir auch wir haben nicht Angst gehabt. Wir fahren einfach und man fährt fertig. Und wir denken nicht, dass das Schiff haben kann. Auch beim Sturm denkt man nie daran, dass das Schiff versenken könnte.
Aber Sie sind doch einmal fast in so eine Mine, so eine Stachelmine, reingefahren. Ich glaube,
ja, einer ist im Mittelmeer, dann schön Wetter, schön ruhig und alles. Und aufs Mal sagt der Offizier zu mir, wir haben miteinander gesprochen und er hat immer rausgeschaut, das ist seine Arbeit. Und aufs Mal sagt er zu mir, gehen Sie doch schauen, das Steuerbord. Und dann habe ich das Ruder verloren und bin gegangen. Und neben dem Schiff ist eine Stachelmine da vorbeitrieben, etwa einen halben Meter, wahrscheinlich von der Bugwelle weggestoßen worden. Sonst hätte sie wahrscheinlich etwas können machen. Man
weiss. Sonst wären Sie heute nicht da bei uns in der Sendung. Steuerbord ist rechts, Backbord ist links, das weiss man gerade noch so. Auch keine Angst gehabt, wo Sie in der Hudson-Strasse rein gewesen sind und, glaube ich, zwischen den Eisschollen haben müssen Slalom fahren.
Wenn man eine Reise macht nach Port Churchill, Hudson Bay, kann man nur 3 Monate im Jahr gehen. Es ist auch so in Sibirien, wenn man nach Sibirien geht. Juni, Juli, August und vorher kann man nicht, weil es Eis hat und nachher macht es wieder zu und dann kann man nicht mehr weg. Und dort sind wir, Anfang Juni haben wir dort gegangen, da haben wir einen Vertrag für Getreide zu holen. Da holt man den Manitoba-Getreide, das beste Getreide von Kanada. Und das ist näher für Churchill vom Manitoba als nach Montreal. Obwohl, ich bin 13 Mal Montreal in einem Jahr gefahren, Hamburg-Montreal. Aber zweimal bin ich dort in der Hudson Bay. Und dort ist uns einmal etwas passiert, wo man muss fast nicht glauben. Uns hat der Lehrer mal gesagt in der Schule, dass man vom Jungfrau Joch einmal das Schiff gesehen hat in Le Havre.
Auf dem Jungfrau Joch oben?
Das hat er uns gesagt. Und wir haben ja, das ist vielleicht nicht ganz wahr. Aber was mit uns passiert ist dort, das hat mir zu denken gegeben. Auf das Mal, um 10 Uhr morgens, haben wir von den Schollen, wo wir durchgefahren sind, die ganze Nacht und auch einfach, sind wir immer Slalom zwischen den Schollen gefahren. Die Schollen sind einfach Eis, das nicht mehr sehr gefährlich ist. Aber es gibt doch unter anderem wieder einen, der es fertig bringt, ein Leck zu machen. Wir haben nämlich dort auch ein Niet oder zwei, die gelegt haben. Aber dann machen wir so eine Zementbox, machen wir das dicht.
Weil die Platten relativ dünn sind, 6 mm Stahlplatte, und der Eis ist halt eben robust und kann ein Loch machen.
Nicht das Loch, es hat einfach mögen, es kann auch ein Loch machen, aber bei uns hat es einfach nie ein bisschen mögen drücken und dann ist ein bisschen Wasser rein und dann machen wir eine schöne Zementbox drüber und dann ist das gut. Und jetzt aufs Mal sehen wir mächtige Eisberge. Und das dort jetzt im Prinzip keine Eisberge. Die Eisberge kommen vom Norden Labrador, aber auf der anderen Seite von Neufundland, nicht im Land. In dort dann haben wir gestaunt. Und in den Eisbergen hat es 3 Stecken gehabt. Oben weiß und schwarz. Und ich mir gedacht, was ist denn das? Und wir sind gefahren, immer ganz langsam, oder Slalom gefahren, allgemein Richtung West. Und dann sind die Eisberge langsam ein bisschen runtergekommen. dicker geworden, also breiter. Die Stangen sind auch kürzer geworden und breiter. Und aufs Mal hat sich herausgestellt, dass das drei Schiffe sind, die dort gewartet haben, die nicht getraut haben durch mich. Einer hat uns sogar gefunkt und gefragt, ob er nachfahren kann. Da habe ich gesagt, ja, ja, von mir aus kann ich schon fahren. Ich meine, er ist eine halbe Stunde gekommen und dann hat er wieder aufgehört. Und ich habe aber, dass ich nicht die Schraube, also die Schraube kaputt mache, habe ich zwei Matrosen auf dem Brett ausgebohrt, hinten hängen gehabt. Und dann haben sie immer den Arm gelübt und dann haben wir die Maschine gestoppt. Dann ist der Scholle vorbei. So haben wir die Schraube nicht kaputt gemacht. Und ein anderes Schiff, das vor uns ist, ein Skandinavier, der hat einen Flügel kaputt gemacht und musste nachher stoppen und den anderen Flügel absagen, dass es gleich rund so, sonst macht er alles kaputt. Und ein Italiener ist nach uns gekommen, ein neuer Mädentrip, also für Jungferfahrt, und ist mit dem Karacho, der hat noch nie Eis gesehen wahrscheinlich, und ist mit Karacho im Eis gegangen und hat gerade den unteren Teil, also die Unterwasserlinie, einfach alles kaputt gehabt. Dann haben sie Eisenbahnschienen dort hineingeschmeißt und er hat noch ein Drittel von der Ladung genommen. Aber nein, wir können es machen. Ich war Spezialist von mir wegen Sibirien. Ich bin dreimal, nein, neunmal im Ganzen bin ich in Sibirien gewesen.
Ich wollte die kalte Gegend auf unserer Welt verlassen und wollte noch schnell in eine warme Gegend gehen. Das haben sie mir nämlich auch kurz erzählt. Ich glaube, es hat mit einem Sandsturm etwas zu tun, das Erlebnis.
Ah, da waren wir im Persischen Golf gewesen und dann mussten warten vor Anker. Das hat damals längere Zeit gegeben. Und dann haben wir gesagt, ja, probieren wir schnell Zeit. Schiff streichen neu und dann haben wir schön weiß gestrichen alles und dann ist ein Sandsturm aufgekommen und in der frischen Farbe haben wir einfach ein beige Schiff gehabt nachher, oder? Und das kann man nachher nicht mehr machen, oder? Man
muss Sie die Arbeit gerade noch mal machen können?
Ja, ja, ja. Sportler.
Ich habe vorher mit dem Daniel Drösch, wir sind ja hier im Maritime Tower, in dem Schifffahrtsmuseum in Bern, über Bezeichnung oder das Wort Matros geredet. Das hat man nicht so gern. Man sagt lieber Seemann, ist ein Seemann. Jetzt hat er mir vorher gesagt, am Kapitän hat man von der Mannschaft aus immer gesagt, der Alt.
Ja, ja, das ist schon so. Aber ich meine, ich bin mit 32 bin ich der Alte gewesen schon. Ja, und es hat mir nie etwas ausgemacht. Aber man sagt der Alte. Auf Englisch sagt man der Old Man. Das ist schon so.
Ich habe vorher auch gesagt, ein Kapitän macht nichts. Der steht nur in seiner schönen Uniform da, schaut an den Horizont führen. Er steuert ja nicht einmal selber. Das ist ja noch das Verrückte. Man meint ja, der Kapitän sei am Steuer.
Nicht einmal die Offiziere steuern, die Matrosen, die steuern, oder Schiffsjungen sogar. Aber der Kapitän hat schon etwas zu tun. Er ist speziell da, wenn Nebel ist und schlechtes Wetter, dann kommt er einfach nicht mehr von der Brücke runter. Das muss man auch sagen. Und sonst hat er Diskussion über Unterhalt vom Schiff, die ganze Reise, diskutiert er das mit dem ersten Offizier, der tut das mit der Leiter am Bootsmann und dann wird die Mannschaft die Arbeit machen. Aber steuern tut heute auch niemand mehr, heute ist alles automatisch, oder? Das ist mit dem Kreiselkompass, den man heute hat, steuert es geradeaus. Besser als Matrosen. Matrosen, wenn sie steuern, dann tun sie meistens ein bisschen ab und zu die Kurve machen und dann sagt man, sie schreiben einen Brief heim, oder?
Was glauben Sie, Herr Wachol, warum? Jetzt sind wir in der Aktualität drin. Es ist um die ganze Welt gegangen, die Nachricht. Das wunderschöne Great Barrier Reef vor Australien, ein geschütztes Naturwunder. Dort ist ein Kohlefrachter aufgelaufen und es läuft Öl aus oder ist Öl aufgelaufen. Wie kann so etwas passieren? Es ist ja weit und breit nichts aus das Reef und das weiss jeder, dass das ist. Wie kann so etwas passieren?
Ja, wenn ein Unfall passiert, kann man sich immer wundern, warum ist es passiert. Ich habe viele Sachen erlebt, die man nicht glauben konnte. Auch fast Versenkung vom Schiff und so. Aber bei dem da hat er entweder eine kürzere Route wollen nehmen, was ich nicht weiß. Ich weiß nicht, woher das gekommen ist, wohin. Oder sonst sind sie vielleicht besoffen und haben einfach nicht gemerkt, wo sie sind. Das ist alles möglich auf dem Schiff, oder? Ich glaube, da kann man nicht, ich kann es nicht sagen.
Jacques Wachol bleibt bei uns. Und gerade in dem Moment, wo er das vorher erzählt hat, wir sind da so in einem Turm, in einem Betonturm, wo das Museum auf 3 Etagen ist, hat Beisen angefangen, so richtig. Wie von einem Schiff, Herr Drösch?
Ja, man muss sich dazu erscheinen, da schon ein bisschen oben raus schauen, die Luken fast ein bisschen dran haben, ja. Also, Ja, ja, es hat schon Besucher gekommen. Wir haben hier Lautsprecher eingerichtet, aber das ist eben auch die Natur. Darum haben wir ja auch diesen Standort gewählt und das Gebäude so ausgerichtet.
Du kannst ja fast leinen lossagen mit dem Turm davon segeln. Das Schweizer Schifffahrtsamt, das ist unser nächstes Thema. Das ist eine wichtige Geschichte, wenn man von der Handelsflotte redet und von Frachter redet. Das Schifffahrtsamt hat einen Chef und der will zum Beispiel wissen, wo denn seine Schiffe, die 35 Schiffe, die umeinander fahren, wo die gerade sind. Wir fragen dann, mal schauen, ob wir eine Antwort bekommen, wo denn jetzt gerade die Schiffe sind. Ja. Mehr nachher. Fertig.
On my knees, I ask you please, honey, let me love you, let me kiss you like I used to. When we on the street, I wanna love you, I wanna kiss you like I used to. Well, you used to be my baby, and I don't mean maybe. I need you to be my baby now. Honey, don't you hear?
Treffpunkt, es geht um die Schweizer Hochseeflotte, es geht um Schweizer Seeleute seit dem 9. Es geht also um Frachtschiffe, die auf allen Weltmeeren unterwegs sind mit ihren Mannschaften. Und vielleicht haben Sie das nicht gewusst, in der Schweiz gibt es 35 Schiffe, das ist quasi eine Handelsflotte, eine Hochseeflotte. Und von diesen 35 Schiffen gibt es einen Mann, der den Überblick hat, das kann man so sagen. Es ist der Chef des Schweizer Seeschifffahrtsamts, Reto Dürler. Guten Morgen, Herr Dürler.
Guten Morgen, Herr Scherer.
Lässig, dass Sie hierher gekommen sind, auf Bern, in das kleine Museum. Wir stehen hier gerade vor einem Wechselrahmen. Und in diesem Wechselrahmen drin ist genau eigentlich unser Thema schön abgebildet. Es hat hier zum Beispiel ein amtliches Blatt mit Stempel, Schweizerisches Seeschiffsregisteramt, ein Zungenbrecher, Auszug aus dem Schweizerischen Seeschiffsregister, 28. Januar 1992. Es geht hier um die Waldhorn, so heisst das Schiff, Eigentümer Cantel Shipping Ltd. Chur, in Chur. Das war also eins von diesen 35 Schiffen. Oder vielleicht ist sie immer noch unterwegs?
Ja, das ist nicht mehr, läuft nicht mehr.
Läuft nicht mehr, ist ausgelaufen. Warum müssen Sie wissen, wo die 35 Schiffe gerade im Moment sind?
Ja, wir müssen das nicht wissen, aber es ist für uns einfach doch von Interesse zu sehen, aus Sicherheitsgründen, dass wir Kenntnis haben, wo die Schiffe sind. Aber man muss sich vorstellen, dass die Schiffe natürlich auch dauernd auf Achse sind. Heutzutage geht es beladen und entladen derart schnell, im Gegensatz zu früher, dass die Schiffe sehr häufig gar nicht in einem Hafen sind, sondern die sind auf hoher See. Und dann weiss man gar nicht so genau, wo sie sind.
Darf man schnell auf eine Liste schauen, sie alleine mitgebracht, wo denn die Schiffe jetzt gerade sind oder ein paar von ihnen mindestens?
Ja, da muss ich präzisieren, die Liste ist vertraulich, aus diversen Gründen, nicht zuletzt auch wegen der Piraterieproblematik, die seit ein paar Jahren im Golf von Aden herrscht. Haben wir hier keine aktuelle Liste. Die Liste ist von Mitte März. Und da sehen wir, dass die verschiedenen Schiffe, hier ist eins zum Beispiel in Kaohsiung, das ist in China. Wir haben eins in Panama. Die Maersk Jenatz war in Cartagena damals. Dann in Abidjan, Hamburg, Tianjin, Tanger, Marokko, Libreville, Afrika, Port-Gentil, ebenfalls Afrika, Setúbal in Portugal und so weiter. Sie sehen also, die Schiffe sind weltweit überall anzutreffen.
Haben Sie jetzt bei Ihnen in Ihrem Büro eine Weltkarte mit farbigen Fähnchen, die Sie reinstecken?
Ich nicht, aber mein Stellvertreter, der Lukas Roth, er ist zuständig für die operationellen Fragen von der kommerziellen Hochseeschifffahrt. Und er hat eine grosse Karte und da hat er so verschiedene gefärbte Magnetli. Das heisst, jede Reederei hat eine Farbe und jedes Schiff hat ein Nummerli. Und da tut er jede Woche neu stecken, wo die Schiffe sind, damit er den Überblick hat.
Meldet das Schiff Ihren Standort oder müssen Sie deren Information hineinrennen?
Das sind die Reedereien, die das melden.
Warum melden die das?
Ja, damit wir, wie gesagt, damit wir einen Überblick haben, weil als Flaggenstaat haben wir die Verantwortung für die Schiffe. Es gilt auf diesen Schiffen auch Schweizer Recht, sofern sie nicht in der sogenannten Territorialzone des Küstenstaats sind. Und jedes Schiff hat eine Flagge, es muss eine Flagge haben, es darf aber nicht mehr als eine haben. Und es muss auch ein Bezug bestehen zwischen dem Flaggenstaat und dem Schiff. Früher hat die Theorie geherrscht, dass ein Schiff, ein Schweizer Schiff, ein Stück Schweizer Territorium ist. Aber das ist eigentlich nicht so, sondern wir sagen, es gilt Schweizer Recht auf dem Schiff. Im Strafrecht ist die Unterscheidung noch wichtig, weil eine im Inland verübte Tat ist eine, die nur in der Schweiz verübt wird. Aber auf dem Schiff gilt zwar Schweizer Recht, aber es gilt nicht als im Inland verübt. Darum macht man die Unterscheidung.
Also es kann sein, dass die gleiche Tat auf einem Schiff unter amerikanischer Flagge oder unter liberianischer Flagge oder Schweizer Flagge das gleiche Verbrechen anders geahndet wird.
Absolut. Das unterliegt der nationalen Strafrechtsordnung vom Flaggenstaat und die ist bekanntlich je nach Land ganz unterschiedlich.
Es gibt ja die sogenannten billigen Flaggen oder Billigflaggländer. Ich glaube, Panama gehört dazu, Liberia gehört dazu, Bahamas gehört dazu. Was ist der Vorteil, wenn man unter einer Flagge von so einem Billigland oder Billigflaggenland fährt?
Also wie gesagt, wir sagen eigentlich heutzutage nicht mehr, Billigflagge ist etwas abwertend. Auf Englisch heisst es Flag of Convenience. Die Bedeutung hat auch heutzutage sehr abgenommen. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation, übrigens die einzige UNO-Spezialorganisation mit Sitz in England, in London, die gibt es seit 1958, die Schweiz ist Gründungsmitglied, die bestimmt, je länger desto mehr, wie die Sicherheitsvorschriften auf diesen Schiffen sein müssen, wie sie ausgerüstet sind etc. Und auch Länder wie Panama, Liberia können es sich nicht mehr leisten, von diesen Vorschriften abzuweichen oder die zu verletzen. Der einzige Vorteil ist vielleicht noch, dass es geringere Gebühren sind oder dann für gewisse Staaten, die auch politisch vielleicht nicht selber möchten, unter ihrer Flagge fahren. Zum Beispiel USA hat sehr, sehr viele Schiffe unter Liberia-Flagge, weil sie finden, wenn es US-Flaggen ist, sei es zu verletzlich. Das ist auch noch ein Grund, dass man in einem gewissen Sinn seine Flaggen ein bisschen verstecken will.
Ist es salopp Ausdruck, wenn man sagt, die Frachtschiffe sind im Prinzip die Lastwagen der Weltmeer?
Nein, das kann man sagen. Es ist in der Tat so, dass von sämtlichen Konsumgütern, die in Handel geraten kommen, dass da etwa 95% mindestens einmal in ihrer Geschichte über Meer fahren, also von der Produktion bis sie dann beim Endkonsument sind. Bekanntlich werden sie dort transportiert, Eisenbahn, Lastwagen etc. Aber wie gesagt, 95% von diesen Gütern gehen mindestens einmal übers Meer.
Ich würde gerne den Jacques Warhol, unseren Kapitän, der bei uns ist, fragen, der 4 Jahre lang zur See gefahren ist. Unter wie vielen verschiedenen Landesflaggen sind Sie gefahren?
Also Schweizer Flagge, Panama, Nigeria und englische Flagge natürlich.
Ist Ihnen das wichtig, unter welcher Flagge Sie unterwegs sind?
Eigentlich nicht sehr, aber wenn wir unter Liberia-Flagge sind und die haben zum Konsul gehen, im nigerianischen Konsulat im Hafen, habe ich oft sehr lange warten, bis wenn ich dran bin.
Also man ist nicht gleich behandelt worden?
Ich würde sagen, nein.
Ich kann, danke vielmals, Herr Warhol. Ich habe da noch etwas gesehen, Herr Dürler, auf diesem Fotorahmen. Und zwar ist ein Foto drauf, wo eine sogenannte IMO-Nummer abgebildet ist. Und alles, was da drin hat, hat ja, was da drin hängt in diesem Museum, hat ja Bedeutung. Was ist die IMO-Nummer?
Wie gesagt, die Internationale Seeschifffahrtsorganisation heisst auf Englisch International Maritime Organization. Und die teilt jedem Schiff weltweit eine Nummer zu. Das heisst, jedes Handelsschiff hat so eine Nummer. Und dadurch ist auch jedes Handelsschiff zuteilbar. Es ist fast ein bisschen ähnlich wie eine Autonummer.
Das muss jederzeit erkennen, ein Handelsschiff, ein Frachtschiff. Und ich weiss, dass auf so einem Frachtschiff immer wieder auch Passagiere mitgenommen werden, Touristen. Es gibt gewisse Schiffe, die haben extra Kabinen, die man buchen kann. Und es würde uns wundern, ob Sie, die uns zuhören, so etwas schon mal gemacht haben. Und es würde uns wundern, zu hören, was es für ein Erlebnis ist. Die meisten gehen ja auf ein Kreuzfahrtschiff und sind dann 2 Wochen lang vor allem am Essen und dann an Deck wieder am Sünneln und dann vielleicht noch im Fitnessraum, das wieder abzustrampeln. Auf einem Frachtschiff ist es natürlich total anders, zwischen den Containerinnen in der Mannschaft. Es schmeckt je nachdem, was man geladen hat. Es würde uns wundern, wer so eine Erfahrung gemacht hat. Wenn Sie Lust haben, uns das schnell zu erzählen, schicken Sie uns kurz ein Mail studio@drs1.ch studio@drs1.ch. Schnell Telefonnummern notieren, dann können wir den Kontakt herstellen. studio@drs1.ch. Haben Sie schon mal eine Ferienreise auf einem Frachtschiff gemacht?
C'è più un perché, né una strada dove andare, e a letto solo non ti addormenti più, e il silenzio fa rumore. Mentre cerchi di capire quale ragione la porta via da te, e andresti fino all'inferno cercando soltanto lei. Ho bisogno di te, sento il bisogno di te, di te, che esisti dentro me. Quando manca quel sorriso e non riesci a ripartire, anche il passato ormai non ti basta più. Oh. E andresti fino all'inferno
Wir rufen und wir sagen, schicken Sie uns ein Mailstudio an RS1 und peng, es funktioniert immer, das ist so lässig. Der Werner Gerber hat uns ein Mail geschickt und er ist jetzt am Telefon. Hallo, Herr Gerber.
Ja, Gerber, grüezi.
Grüezi wohl, Scherr ist mein Name, Herr Gerber. Hallo. Von Oberwil, Kanton Basel-Land.
Richtig, ja.
Ja, ja. Also, Sie sind auf einem Frachtschiff unterwegs gewesen, und zwar von Anzaire nach Westafrika. Den Rest müssen Sie uns erzählen.
Nein, von Marseille nach Westafrika.
Von Marseille, Marseille, nicht Anzaire, von Marseille auf Westafrika. Ja,
das
mit der Anzaire.
Das war genau. Also ein Containerschiff.
Ja.
Ein Schweizer Containerschiff, das von Linienfahrern ist, von Genua nach Westafrika.
Wie lange ist das gegangen?
Ja, da sind wir 3 Wochen unterwegs gewesen.
Wie hat die Kabine ausgesehen, die Sie bewohnt haben?
Wir haben Glück gehabt, wir haben die eigene Kabine vom Keller haben.
Das oh.
Ist Tipping, weil ein Kollege von mir ist in der gleichen Zunft und durch den konnte ich mitgehen und habe die eigene Kabine bekommen. Dann gerade. Also sehr eine großzügige Kabine.
Also wie eine Suite in dem Fall?
Ja, also eine Zweizimmerkabine mit Schlafzimmer und auf dem Salon.
Gestern haben
wir einen Offizier.
Mhm.
Und habe ich einfach frei bewegen auf dem Schiff.
Was hat Tanzer geladen gehabt?
Die haben einen Container geladen gehabt, einfach nach Afrika und vor allem auch alte Autos, Lastwagen, die nach Afrika geführt worden sind. Ghana und Nigeria. Und retour hat sie dann so Holz genommen, so Turnierholz und so Sachen.
Genau. Und es ist das Baujahr 1978. Shipping Ltd. Basel, Keller Shipping. Sie hat da unten einen blauen oder einen grauen Streifen.
Richtig.
Und ein weißes Oberdeck. Und hinten im hintersten Drittel hat es zwei Dieselchemie mit dem Schweizer Kreuz drauf.
Das ist richtig, ja.
Jetzt staunen Sie, warum ist das weiss,
gell? Ich weiß, wie die Seefahrt ist, weil ich bin früher eben auch zur See gefahren.
Aha, und ich stehe vor einem Foto von der Anzaire, das ist nämlich hier ausgestellt im Maritime Tower, in dem kleinen Schifffahrtsmuseum in Bern, wo wir da heute davon senden. Ja, genau. Wie war das Essen?
Ja, sehr gut, eben zu viel.
Zu viel?
Wir haben sehr gut gegessen, italienische Küche. Und immer müssen wir leer essen, sonst hätte es nicht Neues gegeben.
Jawohl.
Wenig Bewegung.
Genau.
Ziemlich zugenommen dort.
Jawohl. Herr Gerber, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie uns das schnell erzählt haben. Ich wünsche einen schönen Tag. Merci.
Merci vielmals.
Danke, merci. Und jetzt, wenn es mir recht ist, haben wir die Hannelore Weber noch bei uns. Stimmt das?
Ja.
Hallo, Frau Weber.
Grüß dich, Herr Scherer.
Ja, von der Cook Island aus, oder bei den Cook Islands, sind Sie mit einem Frachtschiff woher gefahren?
Also, ich habe dann, bin dann auch bei den Cook Islands 3,5 Monate geblieben, auf einer längeren Reise, wo ich mein Velo mitgenommen habe. Und dort habe ich 3 Tage Reisen gemacht mit der Awatapu, ein altes Frachtschiff, also ursprünglich ein japanisches Fischschulboot, das nachher so zum Trenden in die Cook Islands ist gekommen und dort gebraucht worden ist für Transporte zwischen den Inseln.
Es hat sicher gut geschmeckt.
Ja, ich finde den Geruch sehr sympathisch, so Maschinengeruch. Da hat man zwischen der Hauptinsel Rarotonga und den anderen Inseln einfach Lebensgüter transportiert.
Aha. Darf ich Sie fragen, wie Ihre Kabine aussieht? Ich nehme an, dass es die eigene Kabine war, oder?
Sehr, sehr, sehr einfach. Also eigentlich auf dieser Reise so ein, in einem Gängli, so ein kleines Kajütenbett.
Haben Sie Kontakt mit der Mannschaft gehabt?
Oh ja, ja, ja. Das ist, die Kapitänin ist eine Frau aus Hawaii, also eine Amerikanerin. Und es sind insgesamt 9 Mannschaftsmitglieder gewesen, hauptsächlich von der Insel Palmerston Island.
Aha.
Ja, ja, das und ist ein kleines Schiff.
Aha. Was hat Sie dazu bewogen, mit einem Frachtschiff quasi eine Ferienreise zu machen oder unterwegs?
Also es war nicht eine Ferienreise gewesen. Ich war in den Cook Islands und habe dort jemanden kennen, einen Neuseeländer, der dort als Maschinentechniker hat gearbeitet, zu dieser Zeit auf diesem Schiff.
Genau.
Und es hat mich einfach fasziniert, Schiffe. Und dann habe ich mal eben eine 3-tägige Reise mitgemacht zu den umliegenden Inseln.
Ja.
Und nachher bin ich einfach später auf das Schiff gezügelt. Die hatten einen Motorschaden gehabt und 10 Monate im Hafen gelegen, oder?
Mhm.
Und dann bin ich einfach dort, habe ich mich dort einquartiert.
Es haben alle genickt, was sie vom Geruch erzählt haben. Es haben alle genickt da um mich herum, was sie von der Faszination geredet haben. Ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben, Frau Weber.
Ist gern geschehen.
Merci vielmals. In ein paar Minuten, in unserem letzten Teil, wo wir noch vor uns haben, in dem Treffpunkt über die Schweizer Hochseeflotten und über Schweizer Seeleute, erfahren wir vom Jacques Warhol, das habe ich gerade vorher gehört, er hat, glaube ich, sogar mal zwei blinde Passagiere an Bord gehabt. Was das für eine Geschichte ist und noch mehr Gegenstände und ihre Geschichte dazu in dem letzten Teil vom Treffpunkt.
In einigen Augenblick geht es weiter mit dem Treffpunkt Alphameis zuerst auf die Strasse. Verkehrsinfo von DRS von 10.46 Uhr in der Westschweiz auf der A9 Vevey Lausanne. Vorsicht! Zwischen Chèvre und dem Fonsalet-Tunnel befinden sich Holzteile auf der Fahrbahn.
Merci, Joschi Kühne, der Treffpunkt. Jetzt noch mit ein paar Minuten, wo wir Zeit haben. Im Maritime Tower, so heisst das kleines Schmucksschifffahrtsmuseum in Bern, noch ein paar Ausstellungsobjekte anzuschauen. Es hat 800. Zusammentragen von Daniel Trösch auf zwei Etagen, wo man anschauen kann. Zum Teil sind sie ganz klein, zum Teil sind sie grösser, aber jeder von diesen Gegenständen erzählt eine Geschichte. Bevor wir das machen, noch mal so einen kleinen Rundgang, müssen wir noch etwas Kleines korrigieren. Man nimmt es ganz genau da bei diesen Seeleuten. Und zwar haben wir vorher den Werner Gerber gehört, der auf der Anser unterwegs war. Der Werner Gerber hat das Anser als Containerschiff bezeichnet, Daniel Trösch. Und eben da hängt das Foto von der Anser, aber es ist kein Containerschiff, sondern...
Es ist ein mit Containerschiff beladen, das sieht man, das ist klar, aber es ist ein offiziell Roro-Schiff, Roll-on, Roll-off-Schiff gewesen.
Was heisst das? Rock'n'Roll bedeutet es ja nicht, aber was ist ein Roll-on, Roll-off-Schiff?
Das war ein Schiff, das sie nennen mit Lastwagen beispielsweise, also den Loris, her sind die Container übernommen und rausgefahren sind. Also, da sind die Häfen nicht ausgebaut, um die Container via Containerbrücken auszuladen.
Die grossen, die Reisekranen, die so drüber fahren und das nachher runterlassen.
Richtig, ja. Weil zu der Zeit hat es eigentlich unter Schweizer Flagge reine Containerschiffe noch nicht gegeben. Die ist gefahren.
Sie merken daheim, man nimmt es sehr genau da mit der Bezeichnung. Das ist auch richtig so. Ich habe vorher gesagt, es sei der Erbslizeller. Da hat man sich gerade gewehrt. Nein, wenn schon, dann schon. So ist es auch richtig. Und der Jacques Wachol, unser Kapitän, heute ist er 86, der 4 Jahre lang zur See gefahren ist, als Schweizer Kapitän, hat... Ja, als Kapitän, habe ich gesagt, Herr Wachol. Ich nehme es schon genau, als Kapitän. Ich weiss, dass Sie über 20 Jahre oder noch länger auf See waren. Sie haben es erlebt, wir haben ja vorher von diesen beiden Hörern gehört, die auf dem Frachtschiff gereist sind. Die zahlen natürlich dafür, man hat gewusst, dass sie an Bord sind. Und Sie haben mal zwei blinde Passagiere oder in Ihrer ganzen Zeit zwei blinde Passagiere erlebt.
Ja, also für eine Reise von Antwerpen nach Montreal haben wir aufs Mal zwei Tage auf See, sind zwei Führer gekommen. Und dann haben wir natürlich, man kann nicht anfangen mit denen, man darf sie nicht machen zu arbeiten, man muss aber füttern. Oder? Und dann in Montreal, das Erste, was passiert ist, sind sie gerade abgenommen worden, die Polizei im Gefängnis. Und wo das Schiff ausgefahren ist, haben sie es wieder gebraucht. Und das in Antwerpen, wenn sie nicht mehr wollen, haben sie auch wieder das Gleiche gemacht, weggenommen vom Schiff. Antwerpen ausgefahren, wieder zurück. Und in Montreal das Gleiche wieder. Und Gott sei Dank haben die den Mut gehabt, in der Nacht über Bord zu kumpeln im Saint-Laurent-Fluss. Und später haben wir sie gehabt, sie haben als Visite, also Besuch an Bord, um Danke zu sagen, dass sie einfach mit uns waren.
Sind das zwei gewesen, die einfach kein Geld hatten fürs Bier? Oder warum haben die das gemacht?
Sie sind nach Kanada und haben einfach sich blind rausgefahren. Aber sie haben nicht gedacht, dass sie zweimal müssen die Reise machen müssen. Aber wir sind sie gut behandelt worden. Mit der Mannschaft haben sie gegessen. Oder? Und im Hafen sind sie einfach im Gefängnis und dann wieder zurück. Und im zweiten Mal haben sie dann ein bisschen genug und dann sind sie einfach in der Nacht überwunden. Dann sind sie an Land und später sind sie an Bord gekommen, sagen, dass es ihnen gut geht.
Die wenigsten gumpen ja extra über Bord. Es gibt es immer wieder mal. Titanic ist sicher das, was wir alle im Kopf haben, als schlimmstes Unglück, was gibt, das Schiff eben sinkt. Es ist natürlich da auch ausgestellt in dem Schifffahrtsmuseum. Ein Rettungsring, orange, mit drei so reflektierende Silberstreifen dran. Hongkong Express Hamburg steht da drauf, Daniel Trösch. Ist der mal im Einsatz gewesen, wissen Sie das?
Der war seinerzeit auf dem Schiff im Einsatz gewesen, bis es abgelöst wurde durch einen Neubau. Und dann werden natürlich in den Werften die Sachen manchmal schon Händler verscherbelt. Und so kommen wir dann schlussendlich wieder einmal dazu. Und dann landet das halt im Binnenland.
Sie sind nie so einem gehangen im Meer raus?
Glücklicherweise nicht, nein.
Aber was man hier sieht, gerade nebenan, in diesem kleinen Museum Maloja, ein Schiff, ein schwarzer Frachter, wo bereits die Schraube hinten so rauskommt, weil wahrscheinlich vorne irgendein Loch ist. Es hat einen Rauch, vielleicht hat es eine Explosion gegeben im Kesselraum oder irgendjemand, oder es ist angegriffen worden. Das Schiff ist am Sinken. Es ist ein Ölbild, 30 auf 30 Santi oder 40 auf 40. Und eins ist klar, das Schiff sinkt. Die Mannschaft ist nämlich schon im Ruderboot ausgesetzt worden und rudert davon. Etwas, was tatsächlich passiert ist?
Das ist während dem Krieg ist ein Schweizer Schiff. Man sieht das auf der Seite mit dem Switzerland drauf. Der das gemalt hat, war vorher an Bord. Er war ein junger Schori. Ein junger Herr Schori, der für seine Zeit aus Bern heute wohnt, Familie im Seeland. Und der hat die Bilder auf Holz gemalt für die Crew als Souvenir. Er war ein sehr guter Maler. Ich bin glücklicherweise dazugekommen durch die Familie, weil sie gewusst, dass wir das Museum hier machen. Man kann die ganze Geschichte, das ist sehr interessant, auf swissships.ch lesen, wo wir mittlerweile, wo ich auch mit dabei arbeite, mit zwei Kollegen von Zürich. Das ist die ganze Seite über die Schweizer Hochseeschiffe. Da kann man sicher auch darauf verweisen, swissships.ch. Dort ist die ganze Handelsflotte mit solchen Geschichten haargenau detailgetreu beschrieben, auch durch Markus Berger, der jahrelang recherchiert hat für die Sachen.
Und auf drs1.ch kann man sogar Fotos, bereits jetzt von heute, von da, wo wir sind, schauen. Man kann schauen, wie der Daniel Trösch, den wir jetzt gerade gehört haben, ausgesehen, oder der Jacques Wachol, oder der Reto Dürler, der Chef vom Schweizer Seeschifffahrtsamt. Sind Sie selber eigentlich mal schon richtig so zur See gefahren, auf hoher See gewesen, Herr Dürler?
Ja, ich habe schon mal eine Schnupperkreuzfahrt gemacht, aber das ist eigentlich das Einzige. Ich muss sagen, Fahrt mit einem Frachtschiff habe ich nicht gemacht. Ich denke mir, das ist auch heutzutage gar nicht mehr so spannend. Es ist alles recht hektisch an See. Und außerdem haben die meisten Frachtschiffe gar keine Kabine mehr für Passagiere. Da möchte ich betonen, dass die Schweizer Reedereien also keine Passagiere mehr mitnehmen auf ihre Frachtschiff. Denn die Fahrten, die Mannschaften sind sehr knapp und entsprechend sind auch die Unterkunftsmöglichkeiten knapp. Es gibt ausländische Reedereien, die dafür eingerichtet sind, machen sich da an verschiedenen Stellen melden, in Hamburg zum Beispiel. Aber wie gesagt, die Schweizer Reeder, die haben keine Möglichkeit für Passagiere mitzunehmen.
Ist ja kein Geschäft, wo man zusätzlich noch etwas verdienen kann.
Nein, das ist es nicht. Das wäre zu gering. Und auch die Anforderungen der Leute sind heutzutage so, es ist nicht mehr so bescheiden. Die möchten eine gewisse Infrastruktur. Und die Infrastruktur, die kann man nicht bieten. Und die 10 Leute haben, die ist den meisten Passagieren dann zu bescheiden.
Ich wollte Daniel Trösch noch mal ansprechen. Und zwar sieht man an der Wand, uns vis-à-vis, eine Messingschraube, eine Schiffsschraube hängen, aber die ist so klein, das kann nicht von einem Frachtschiff stammen. Und links daneben sieht man ein Steuerrad. In der Fachsprache sagt man, ich muss schnell hergehen, ein Haspel, genau, wo sicher mindestens einen Meter Durchmesser hat, wenn nicht mehr. Und ich weiss, dass so Schiffsschrauben nur schon ein Blatt, mindestens 1,5 Meter oder bis zu 2 Meter können sein. Was ist denn das für eine kleine Messingschraube? Warum haben Sie die an die Wand angehängt?
Also erstens mal, wenn ich grössere hatte, hätte ich die Wand nicht mehr verleiten. Aber die hier ist von einem französischen Versorger, wo von einem quasi Lifeboat, wo sie drauf hatten, ist aus den 40er oder 50er Jahren, und ich die dort selber durfte ausleihen, für hier auszustellen. Und der Haspel, das ist wahrscheinlich einer von einem Benisch, wie man sagt, also entweder von einem Flussschiff oder von einem kleineren Küstenmotorschiff. Da gibt es ja noch wesentlich grössere aus der.
Was habe ich jetzt vorhin noch gesehen? Genau, da hängen ganz von unserer rechten Seite ganz kleine so Metallplaketten. Im Prinzip könnten es Plaketten sein, die nehmen von den Leuten draufsteht, die man am Briefkasten hat oder an einem schönen Einfamilienhaus. Woher haben Sie diese Plaketten?
Das sind aus Maschinenräumen von Schiffen, die an den Küsten nach Europa als Wrack kommen liegen. Das ist von den Maschinenräumen selber, einfach von der Femdil, von der Maschine, die angeschrieben ist, und die hat man natürlich auch, weil es Buntmetall ist, sieht die schön aus, zum Ausstellen und zum Alben zum Mitnehmen, ladet das förmlich ein.
Ich bedanke mich ganz herzlich, merci vielmals für den Besuch da bei Ihnen im Maritime Tower. Für Sie zuhause, wir haben auf unserer Internetseite drs1.ch den Link dazu, da können Sie schauen, wenn man kann schauen kann. Und sind Sie dann auch da bei der Öffnungszeit und Sie können all die Geschichten, die Sie uns erzählt haben und natürlich noch einen Haufen andere, den Besucher und Besucherinnen auch erzählen, die daher kommen.
Das ist selbstverständlich so, wenn wir alle offen haben, die Öffnungszeiten sind im Internet ersichtlich, sind wir persönlich da. Freuen uns auf alle Besucher, die kommen, weil wir finanzieren die ganze Sache selber privat, sind auf das auch angewiesen. Und natürlich tun wir allen Besuchern an der Seemannsbar gerne einen Drink ausgeben. Plus natürlich auch jedem eine kleine Führung machen und Fragen, Antworten oder weiterverweisen auf die Leute, die das im Fall wissen. Das ist klar.
Gelten wir vom Radio auch als Besucher? Das wegen der Bar, meine ich.
Das ist klar, ja, über die Rechnung reden wir dann nachher.
Ja, ist gut. Danke vielmals, merci vielmals Daniel Trösch. Das war der Treffpunkt hier live aus dem Schiffsmuseum.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.